klangvoll. Aus dem Maschinenraum des Musikbetriebes. Der Podcast von Gerald Mertens und Schott Music.
Willkommen zu einer neuen Folge von Klangvoll. Ich bin Gerald Mertens. Mein Gesprächsgast heute ist die Oboistin und Physiotherapeutin Sophie Stahl aus Essen. Hallo Sophie und herzlich willkommen.
Hallo Gerald und schön, dass ich da sein darf.
Sophie, in diesem Podcast schauen wir in unterschiedliche Maschinenräume des Musikbetriebes. Dabei fördern wir Dinge zutage, die Außenstehenden häufig verborgen bleiben. Heute geht es um Gesundheitsfragen. Auf deiner Webseite zur MusikerInnen-Gesundheit sitzt du mit einer Oboe neben einem Skelett. Warum dieses Bild?
Ja, das Bild ist entstanden, weil sowohl eben die Oboe einen großen Bestandteil in meinem Leben spielt und nebenbei eben auch das Skelett, also die Physiotherapie, vor allem auch die Anatomie und Physiologie des Menschen. Und das ist auch etwas, was ich gerne vermittle oder die Hintergründe über den Körper, die ich für uns MusikerInnen einfach sehr relevant finde und eben dann auch das Musizieren erleichtern können, wenn ich eben verstehe, wie mein Körper funktioniert und warum auch zum Beispiel Schmerzen kommen, warum Beschwerden auftreten können und wie ich damit umgehe. Und da hatte ich überlegt, wie kann ich das gut zeigen? Und da das Skelett mich eigentlich immer begleitet zu meinen Workshops, habe ich mich entschlossen, es auch mit auf das Bild zu bringen. Und auf dem Bild ist auch noch die Quietscheente. Ich weiß nicht, ob du die auch gesehen hast.
Die Quietscheente habe ich ehrlich gesagt nicht gesehen, aber ich habe gesehen, dass dein Skelett so eine Brille auf hat, so eine Schlaumeier-Brille. Hat dein Skelett auch einen Namen?
Ja, es heißt Kalle. Das ist so, glaube ich, der Standardname für Skelette, aber genau, das Skelett heißt auf jeden Fall Kalle und die Brille symbolisiert eigentlich nochmal das Lernen oder das Wissen und das Hinterfragen.
Was war für dich der Auslöser, beide Wege zu beschreiten, also Oboe zu studieren und als Freischaffende zu spielen, aber gleichzeitig auch musikphysiologisch aktiv zu werden?
Das ist eigentlich schon eine längere Geschichte. Mich hatte bereits vor dem Studium die Gesundheit interessiert, auch aus dem Grund heraus, dass ich eben selber an meine körperlichen Grenzen gekommen bin durch ein Orchesterprojekt und dann eben Überlastungserscheinungen. Und da hatte ich schon für mich die Idee, dass wenn ich irgendwann entscheide, dass nur Musik eben nicht das ist, was ich machen möchte, dass ich dann vielleicht diese Kombi machen möchte. Und das hat sich dann auch dann im Laufe des Studiums so entwickelt, dass ich eigentlich immer ein sehr großes Interesse für Gesundheit hatte, viel auch ausprobiert habe, immer aktiv gewesen bin und Sport getrieben habe. Und dann so zum Ende des Studiums hin hatte ich die Idee auch zwischenzeitlich etwas vergessen, das zu machen. Aber irgendwann kam dann doch wieder der Wunsch, noch mehr zu verstehen, noch mehr zu wissen. Und irgendwann hatte ich für mich auch entschieden, dass nur Orchesterspielen nicht das ist, was ich möchte. Ich liebe es, im Orchester zu spielen und bin gerne zur Aushilfe da und bin gerne, ja, im Orchester mit dabei. Aber ich hatte auch das Bedürfnis, noch mehr zu wissen und noch mehr zu lernen. Und dann eben kam die Idee immer mehr Richtung Physiotherapie. Und diesen Beruf finde ich einfach sehr schön, weil er sehr praxisnah ist. Mit den Händen arbeitet man, aber eben auch gleichzeitig vermittelt man sehr viel. Und da habe ich dann irgendwann für mich entschieden, dass das mein Weg ist. Und die Musik darf und soll nicht fehlen in meinem Leben. Deswegen bin ich auch weiterhin eben als freischaffende Musikerin unterwegs und spiele Projekte, so wie es gerade passt und freue mich auch immer auf die nächsten Projekte, um Herausforderungen zu haben, Ziele zu haben, auch weiter zu üben und dran zu bleiben. Und ja, momentan ist eben auch einfach der physiotherapeutische Bereich sehr groß, beziehungsweise auch der vermittelnde Bereich, eben Gesundheit zu vermitteln in verschiedenen Workshops an Hochschulen, dann für Privatpersonen und in ganz vielen verschiedenen Bereichen inzwischen.
Es gibt in Deutschland rund 10.000 Mitglieder in Berufsorchestern, außerdem über 50.000 Freischaffende und Hunderttausende Amateure. Du wendest dich mit deinen Therapieangeboten und mit deinen Workshop-Angeboten sowohl an Amateure als auch an Profis. Welche Gruppe ist bei dir im Therapiebereich zahlenmäßig stärker vertreten, Amateure oder Profis?
Also in der Praxis sind mehr Profis vertreten. Und in meinen großen Seminaren mehr Amateure.
Wie kannst du das erklären?
Ich denke, das hängt damit zusammen, dass eben, wenn wir ein Instrument beruflich spielen, wir natürlich eine einseitige Belastung haben. Und diese einseitige Belastung nennt man in der Physiotherapie einen Overuse. Also ich bin immer über der normalen Belastung. Und das bringt natürlich immer wieder auch verschiedene Personen an ihre Belastungsgrenzen. Und leider ist es auch häufig so, dass viele noch nicht sich dessen bewusst sind, was sie tun können, um eben auch diese Belastung aufzubauen beziehungsweise zu erweitern, also dass die Belastbarkeit höher wird. Und da ist einfach, finde ich, der Ausgleich sehr, sehr wichtig.
Und
Und
die Amateure, warum hast du die also verstärkt so im Coaching-Bereich? Wollen die einfach mehr wissen oder warum sind die Amateure da stärker vertreten?
ich vermute, die Amateure sind dort stärker vertreten, weil es ihr Hobby ist, weil sie sich weiterentwickeln wollen, weil sie auch noch viel Wissensbedarf oft haben und eben wenig Zeit haben zum Üben und diese Zeit sehr effektiv nutzen wollen. Könnte ich mir vorstellen, dass das mit ein Grund ist. Aber es wandelt sich auch in letzter Zeit, dass eigentlich auch immer mehr Profis auch diese Coachings annehmen. Also sei es, dass es einzelne MusikerInnen aus den Orchestern sind oder eben auch Dozierende und ProfessorInnen von Hochschulen, die dann auf mich zukommen und sagen, ja, ich möchte das eigentlich nochmal verstehen, nochmal von der anderen Seite betrachten. Was sind die Risiken? Wo muss ich drauf aufpassen, wenn ich unterrichte? Und ja, so entwickelt sich da aktuell etwas. Und ich glaube, es braucht auch immer etwas mehr Zeit, im Profibereich aufmerksam zu werden und darauf zu vertrauen, dass das Angebot auch etwas Sinnvolles ist. Kann ich auch selber nachvollziehen. Man möchte nicht alles ausprobieren, nicht alles mitnehmen. Und wenn man dann hört, ja, da hat schon mal jemand gute Erfahrungen gemacht, dann kommt das vielleicht auch mit der Zeit mehr, dass eben auch Profis auf mich zukommen.
Gibt es bei Profis eine Häufung von bestimmten Symptomen? Also, was sind allgemein die häufigsten Beschwerden, mit denen Musikerinnen dich ansprechen?
Das ist instrumentenspezifisch verschieden. Also was ich zum Beispiel sehr häufig in der Praxis habe, sind Schulter-Nackenbeschwerden und ausstrahlende Problematiken in die Hände bei hohen StreicherInnen. Dass da einfach ja, Nervenirritationen entstehen durch zum Beispiel die Seitneigung beim Geigespielen. Was ich auch sehr häufig sehe in der Praxis, ist Überlastungserscheinungen im Bereich Ansatz bei TrompeterInnen. Das ist momentan sehr gehäuft aufgetreten bei mir in der Praxis, dass da ja wirklich starke Verspannungen entstanden sind im Bereich der Kau- und Kiefermuskulatur und dann eben auch weitergeleitet in den Nackenbereich und dann wiederum durch den starken Druck zum Beispiel, der entstehen muss beim Trompetespielen, dann auch wieder Problematiken weiter Richtung Atmung gehen. Und diese ganzen Probleme sind immer sehr vielschichtig. Also es reicht nicht nur, den Fokus auf einen Bereich zu lenken, sondern man muss das Ganze sehen. Also ich schaue mir dann auch an, wie spielt diese Person ihr Instrument, was fällt mir dabei auf, aber auch ganz unabhängig davon, was sind die Beschwerden, wann treten sie auf, sind sie vielleicht auch nicht nur mit dem Instrument in Zusammenhang zu bringen. Und dann kommen auch ganz viele Personen, die vielleicht gar keine Beschwerden hätten, wenn sie kein Instrument spielen würden, weil sie zum Beispiel eine Skoliose haben oder weil sie einfach Haltungsproblematiken haben oder vielleicht kleine Abweichungen von der Norm, die aber dann durch diese starken Belastungen dann eben zum Vorschein kommen. Und das kann sehr, sehr vielseitig sein. Manchmal können es auch einfach OPs sein, die eigentlich mit dem Musikinstrument gar nichts zu tun haben, aber dann eben eine gute Nachsorge brauchen und eben im Bereich Musik dann wieder sensibler sind oder sensibler zu behandeln sind und zu betrachten sind, weil einfach die Person eine andere Herausforderung hat als eine Person, die vielleicht nur Schreibtischarbeit, also nur in Anführungsstrichen, auch das ist eine sehr wertvolle und sehr wichtige Arbeit. Aber es hat eben doch nochmal eine andere körperliche Herausforderung.
Du hast ja Oboe studiert und bist also dadurch auf jeden Fall besonders dicht dran an den üblichen Problemen der Holzbläser. Was können Geiger oder eine Cellistin von dir erwarten oder auch eine Sängerin? Also ich habe auf deiner Webseite gesehen, dass ja auch Sängerinnen bei dir durchaus als Kunden auftreten können. Also wie bist du quasi für diese anderen Bereiche oder wie hast du dich dafür qualifiziert, weil es ja schon ein Unterschied ist, eben die klassische Holzbläserausbildung eben oder eben die Streicherausbildung oder eben eine Gesangsausbildung. Das sind ja schon sehr unterschiedliche Ausbildungsgänge. Also wie bist du auch für diese anderen ansprechbar?
Ich habe in den letzten Jahren einige Fortbildungen gemacht, unter anderem eine Fortbildung nach dem Krafta-Konzept, die sich sehr auf den kraniomandibulären Bereich beschränkt, also es das heißt auf Kopf, Kiefer, aber auch Nacken. Und genau diese Instrumente, die du gerade angesprochen hast, und auch eben SängerInnen, haben sehr häufig eben Probleme oder Herausforderungen in diesem Bereich, weil ja einfach das Singen fordert unseren Kehlkopf, aber auch die Halsmuskulatur, auch den Kiefer, dann die Zungenmuskulatur. Und all diese Bereiche können eben auch durch Überlastungserscheinungen betroffen sein. Und genauso, wenn die Geigerin oder der Geiger die ganze Zeit den Kopf zur Seite neigt, dann kann das durchaus auch hochzervikal, also im oberen Bereich der Halswirbelsäule, Auswirkungen haben. Und das sind eben Bereiche, mit denen ich mich sehr intensiv physiotherapeutisch auseinandergesetzt habe. Parallel dazu habe ich mich eben auch im Bereich MusikerInnenmedizin damit auseinandergesetzt, was sind typische Krankheitsbilder, was sind typische Überlastungserscheinungen, und das kombiniert versuche ich dann im Hinterkopf zu behalten. Also man hat in der Physiotherapie immer einen theoretischen Hintergrund und das, was ich sehe, was vor mir steht, was die Patientin oder der Patient mitbringt. Und das, was ich gelernt habe, versuche ich im Hinterkopf zu behalten, aber erstmal den Fokus auf die Person vor mir zu lenken. Und in dem Moment, wo ich quasi die Person vor mir habe, versuche ich, auf die Person einzugehen und genau anzuschauen, was bringt diese Person mit? Was ist das Problem? Das versuche ich auch ganz gezielt mit dieser Person zu besprechen. Was ist das aktuelle Hauptproblem und was ist das Ziel? Und dann versuche ich, verschiedene Bereiche nacheinander zu screenen und abzuhaken, zu untersuchen, zu sagen, okay, ist es zum Beispiel eine Verspannung im Bereich des Kehlkopfs oder ist es eine Verspannung der Zunge, ist das eine Überlastung der Kiefergelenksmuskulatur oder eine Dysfunktion im Kiefergelenk? Oder ist das vielleicht eine Spannung, die zwischen den einzelnen Schädelknochen auftritt? Wie auch immer. Also das alles versuche ich nacheinander zu untersuchen, um am Ende dann herauszufinden, was ist jetzt die Ursache? Oder ist es vielleicht auch gar keine Dysfunktion, also etwas, was im Körper nicht funktioniert? Ist es vielleicht einfach ein Problem mit der Kontrolle, dass ich es nicht ansteuern kann? Und dann ist natürlich, je nachdem, welches Instrument das ist, muss ich dann natürlich auch sagen, so bis dahin kann ich unterstützen und bis dahin kann ich begleiten, wenn es jetzt auf der körperlichen Ebene ist. Aber wenn es dann eben weitergeht, wie muss der Kinnhalter von der Geige sein oder wie könnte man eventuell die Position auch nochmal verändern von dem Instrument oder wie kann ich jetzt auf logopädischer oder stimmtherapeutischer Basis weiterarbeiten, dann ist es auch ganz wichtig oder mir immer sehr wichtig, weiterzuleiten, zu sagen, bis hierhin kann ich begleiten, aber dort habe ich dann meine Grenze. Und so gesehen kann ich erstmal jeder Person auf physiotherapeutischer Basis helfen. Und dann muss man eben schauen, bis wohin ist es möglich und was funktioniert dann? Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es häufig, jetzt zum Beispiel im Bereich StreicherInnen, gar nicht so sehr das Problem mit dem Instrument ist, sondern das, was ich rundherum mache. Wenn ich quasi nie meine Position verlasse, in der ich sonst mit meinem Instrument sitze, also immer in einer Position bleibe, wo vielleicht meine Schulter hochgezogen ist, mein Kopf schräg steht, wenn ich das nicht bemerke oder da nicht gegen trainiere oder nicht allgemein meinen Körper belastbarer mache durch belastendes Training, dann kommen viele Probleme. Und wenn ich das löse, dieses Problem oder das rundherum, dann ist schon viel Positives vorhanden, was dann häufig auch die Probleme gar nicht mehr so groß werden lässt. Und da denke ich, kann ich mit so einem allgemeinen Blick auf jeden Fall jeder Musikerin und jedem Musiker helfen, weil ich einfach auch weiß, was es bedeutet, sehr viele Stunden am Tag zu üben, im Orchester zu sitzen, eventuell nervös zu sein, angespannt zu sein, angestrengt zu sein und auch vielleicht mit Lampenfieber Probleme oder Herausforderungen zu haben, beziehungsweise Lampenfieber ist ja etwas Positives, aber dann eben mit Ängsten zu tun zu haben. Und da denke ich, kann ich die MusikerInnen ganz gut abholen. Und dann, wie gesagt, muss man eben schauen, ob man interdisziplinär eben weiterschickt oder weiterleitet. Aber das ist auch so der Grundgedanke eigentlich der Physiotherapie, dass man nur sein Feld behandelt und dann eben schaut, wie kann ich interdisziplinär eben weiter unterstützen oder helfen, wenn es notwendig ist.
Hast du ein Einzelbeispiel eines gelungenen, also Erfolges, wo du, jemand zu dir gekommen ist mit den beschriebenen Problemen, jetzt egal welche Instrumentengattung oder ob als Sängerin, und wo du quasi genau das, was du jetzt eben beschrieben hast, dann angewendet hast und dann, wie lange hat es gedauert? Es kommt natürlich auf das Erscheinungsbild an, das ist schon klar, aber hast du quasi glückliche Kundinnen und Kunden, die dir dann anschließend gesagt haben, Mensch, Sophie, das hat mir jetzt echt geholfen und ich bin quasi aus deiner Therapie wirklich gut herausgekommen und es hat mir wirklich für die nächste Zeit und für die Zukunft wirklich massiv geholfen, um wirklich in meinem Beruf, also Belastung besser auszuhalten, Stress besser abzubauen. Also alles diese Fragen, hast du da so Erfolgsbeispiele?
Ja, da fallen mir ein paar ein. Da muss ich kurz überlegen, was ich erzähle. Ich denke, dass ich mit einem Trompeter anfange, der immer wieder Probleme hatte, sowohl beim Ansatz, bei der Kontrolle, als auch bei der Atmung und es einfach und genau und immer wieder Rückenschmerzen auch gegeben hat. Und da hatten wir zunächst eben auf körperlicher Ebene gearbeitet, das Welfare mobilisiert, den Rücken nochmal behandelt, weil es da auch ein paar Dysfunktionen gegeben hat und dann aber ganz gezielt an der Atmung gearbeitet und dann eben auch nochmal Richtung Zungentraining gearbeitet. Und das alles, ja, das ging, glaube ich, so 3 bis 4 Monate, am Anfang zweimal die Woche, dann einmal die Woche, dann nur noch alle 2 Wochen und dann noch mal einmal im Monat. Und genau das hat es vor kurzem geendet. Deswegen ist es jetzt eben nur gerade so in diesem Monatszyklus. Und diese Person hat mir gesagt, dass es einfach ja große Veränderungen gegeben hat, dass im Orchester freier gespielt werden konnte, dass einfach ja auch Ängste nicht mehr da waren, weil einfach genau bekannt war, wie funktioniert zum Beispiel jetzt anatomisch-physiologisch die Atmung, aber wie kann ich das auch kontrollieren oder lernen anzuwenden und wie schaffe ich dann den nächsten Schritt beim Spielen gar nicht mehr darüber nachzudenken, sondern mich darauf zu verlassen, dass es funktioniert. Und diese ganzen Schritte brauchen schon ihre Zeit, weil Muskulatur braucht 6 bis 8 Wochen, bis sie sich an eine neue Belastungsform anpasst. Und dann dieses Verinnerlichen und dieses Automatisieren braucht natürlich noch mehr Zeit. Und da präferiere ich immer erst auf körperlicher Ebene zu arbeiten, dann das Ganze aufs Instrument zu übertragen. Aber immer parallel auch dazu weiterhin nur auf körperlicher Ebene zu arbeiten, weil wenn ich zu viel parallel versuche zu machen, also meinen Fokus nicht nur auf einer Sache habe, dann funktioniert das nicht mehr. Also ich brauche den Fokus dann wirklich nur auf meiner Atmung oder dann eben nur auf meiner Koordination der Zunge. Und dann hat sich das eben alles sehr positiv entwickelt und auch ich habe den Unterschied gehört. Also wir haben natürlich dann am Anfang mal was spielen lassen und dann am Ende. Und da war sehr deutlich, dass es einfach wirklich deutlich kontrollierter war und einfach keine Probleme mehr gegeben hatte jetzt in der Stütze.
Wenn ich als betroffener Musiker jetzt nicht in Essen oder in NRW, nicht in Berlin wohne, wo du ja wohl auch aktiv bist, sondern zum Beispiel in Bayern, was mache ich dann? Weil das ist ja nach Essen dann doch ein weiter Weg. Oder empfiehlst du mir dann eine Kollegin, in München oder irgendwie im Freistaat Bayern?
Also aktuell arbeite ich auch sehr viel online. Also ich gebe Online-Coachings und auch Online-Workshops, das jetzt weniger. Also in der Pandemie habe ich das sehr, sehr viel gemacht. Und wenn es erstmal so um diese Basis geht, anatomisch-physiologisch, dann kann man das auch sehr, sehr gut online besprechen, erstmal die Grundlagen klären und dann auch erste Übungen zeigen. Und je nachdem, wie man dann die Kamera hingestellt hat, funktioniert es auch gut und kann man das gut sehen und auch dann gutes Feedback geben. Und wenn das dann nicht so gut geht, dann kommen inzwischen auch ein paar Personen wirklich über weitere Strecken zu mir in die Praxis. Und das muss dann auch nicht so regelmäßig sein und wöchentlich sein. Mit einer Patientin handhabe ich das so, dass ich sie jetzt momentan einmal im Monat sehe und sie dann aber vor Ort in eine Physiotherapie geht, mit der ich dann oder ich habe ihr dann eben aufgeschrieben, was ich für sinnvoll halte, habe auch schon mal mit anderen Physios dann auch mich abgesprochen, was dann vor Ort passieren sollte. Und das ist eigentlich auch ein ganz gutes Modell, dass man vielleicht dann das ergänzt. Oder in Berlin hatte ich ja bis vor einem Jahr noch gewohnt und gelebt und auch gearbeitet. Und dort handhabe ich es so, dass ich da jetzt eben circa einmal im Monat bin und dann auch noch ein paar Personen weiter unterstütze. Und währenddessen eine ehemalige Arbeitskollegin eben diese Person weiter behandelt im wöchentlichen Rhythmus und ich dann immer mal wieder dazukomme und nochmal einen anderen Blick darauf habe und das auch sehr schön ist, eigentlich dann gemeinsam zu arbeiten, weil auch als Nichtmusikerin ist diese Physiotherapeutin zum Beispiel sehr gut und hat dann eben nochmal einen anderen Blick darauf und jeder und jede hat ja eine gewisse Brille auf für das, was man tut und so ergänzt es sich dann auch ganz schön und so denke ich, ist es auch möglich, über weitere Distanzen zu mir zu kommen. Andererseits gibt es auch in vielen Städten tolle Physios, die auch in diesem Bereich spezialisiert sind. Und ich vernetze mich da auch sehr viel und kann dann auch entsprechend eventuell weiterempfehlen und sagen, ja, dort ist eine gute Praxis, da könnte man vielleicht hingehen oder da könnte man mal anfragen, wie es aussieht.
Wenn jetzt jemand zu dir in die Therapie kommt, muss die Person das aus eigener Tasche bezahlen oder übernimmt das die Krankenkasse?
Es ist so, dass wenn es auf Verordnung vom Arzt läuft oder von der Ärztin läuft, dann übernimmt es die Kasse. Also privat versichert ist meistens gar kein Problem. Gesetzlich gibt es meistens ein gewisses Kontingent und dieses Kontingent kann ich auch abrechnen. Also es ist möglich, die Leistungen, die ich erbringe, von der gesetzlichen Krankenkasse erstattet zu bekommen, wenn es eben über eine physiotherapeutische Verordnung läuft. Das ist normalerweise kein Problem.
In der Musikausbildung ist das Bewusstsein für MusikerInnen-Gesundheit in den vergangenen Jahren ja schon durchaus gewachsen. Stichworte Feldenkrais-Methode, Alexander-Technik, da ist ja durchaus was geschehen. Aber was ist deine Einschätzung? Wissen professionelle Musikerinnen und Musiker genug über ihren Körper und die funktionalen Zusammenhänge beim Musizieren?
Leider nein, würde ich sagen. Also das Bewusstsein wächst immer mehr und es gibt auch sehr viele, sehr positive Entwicklungen in den letzten Jahren, die ich auch sehr schön finde. Auch seitdem ich mein Studium abgeschlossen habe, hat sich da sehr, sehr viel entwickelt und da bin ich auch sehr froh und dankbar rüber. Aber dieses wirkliche Wissen, wie der Körper funktioniert, wie zum Beispiel jetzt auch in Bezug auf Bläserinnen und Bläser die Atmung funktioniert, das ist leider nicht bekannt. Und da fehlt dann oft, ja, dass diese Grundlagen und wenn ich eben, ja, diese Grundlagen nicht weiß oder nicht verstanden habe, dann ist es auch problematisch in der Hinsicht, dass ich meinem Körper dauerhaft eventuell falsche Signale gebe. Also wenn ich mir vorstelle, dass meine Lunge zum Beispiel die Luft hineinzieht und den Brustkorb dehnt, dann ist das etwas anderes, als wenn die Lunge vom Brustkorb gedehnt wird. Und das richtige Bild ist, dass die Lunge vom Brustkorb gedehnt wird, um das einmal kurz nochmal quasi klarzustellen, beziehungsweise durch das Zwerchfell, das eben nach unten sich absenkt, aktiv absenkt. Und dieser Zusammenhang ist leider sehr vielen noch nicht be bewusst und bekannt. Und wenn ich dann natürlich auch ins Unterrichten und Vermitteln gehe und diese Grundlagen nicht komplett verstanden habe, beziehungsweise nicht verinnerlicht habe, dann können Bilder entstehen oder Bilder weitergegeben werden, die eventuell ja zu Problemen führen bei meinem Gegenüber. Und das ist mir so bewusst geworden, weil ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hatte im Studium nie so genau darüber nachgedacht, wie die Prozesse jetzt ablaufen, habe mir eine Vorstellung gebastelt, wie es funktionieren wird und war dann aber in meiner Ausbildung sehr überrascht, dass es eigentlich ganz anders funktioniert und ganz anders abläuft, als ich das mir irgendwie zusammengebastelt hatte. Und nachdem ich das auch für mich sortiert hatte, war vieles sehr viel einfacher. Und das, denke ich, ist einfach wichtig für alle Musikerinnen und Musiker, da so ein paar Basics zu bekommen. Es muss kein Medizinstudium sein und keine medizinische Ausbildung, aber so ein paar Grundlagen, denke ich, sind sehr wichtig.
Du hast dich ja also während des Oboe-Studiums mit Physiotherapie beschäftigt und bist damit wohl eher eine Ausnahme. Also das ist doch ein eher seltene Kombination. In welchem Stadium der Instrumental- und Gesangsausbildung muss man eigentlich ansetzen, um junge Menschen körperlich und mental gesund an das Musizieren heranzuführen? In der Musikschule, im Einzelunterricht oder reicht es, erst an der Musikhochschule damit anzufangen?
Ich denke, es wäre sinnvoll, bereits in der Musikschule anzufangen und dort gewisses Grundwissen zu vermitteln. Aber das würde wahrscheinlich auch schon reichen, wenn eben die MusiklehrerInnen entsprechend ausgebildet sind und durch ihre Herangehensweise gleich die anatomisch-physiologischen richtigen Bilder zum Beispiel verwenden. Und um quasi jetzt alle abzuholen, wäre es, glaube ich, sinnvoll, dass man in der Musikhochschule direkt zu Beginn am Anfang musikphysiologische Kurse gibt, was auch inzwischen an vielen Hochschulen schon vorhanden ist und passiert, was ich auch sehr gut finde. Und dann aber auch jetzt eben Weiterbildungen macht für alle, die dieses System nicht mehr oder nicht mehr in diesem System enthalten sind. Und da denke ich, ja, vor allem in den Musikschulen sollte da noch mehr drauf geachtet werden, aber auch, denke ich, in den Profiorchestern, um eben präventiv vorzubeugen, dass man eben noch langfristig im Orchester spielen kann.
Siehst du da eine Bereitschaft, gerade in den Profiorchestern, für Workshops, für Kurse? Also das gesunde Orchester ist ja so ganz vereinzelt. Gab es da schon so Impulse, das mal aufzugreifen? Jugendorchester machen das schon viel mehr. Also auch, es gibt ja auch inzwischen Landesmusikakademien, die da gezielt Kurse, aber dann eben für Jugendorchester anbieten. Glaubst du, dass da im Profibereich noch eine größere Öffnung stattfinden muss? Denn schauen wir mal in den Profifußball, das ist völlig klar, das ist ja Physiotherapeuten und alle möglichen Begleitpersonal, Menschen gibt, die diesen Bereich sehr, sehr an den Muskeln der Fußballerinnen und Fußballer sozusagen dranbleiben. Und wir erfahren ja auch in Sportzeitschriften, also wer jetzt gerade wieder wo sich was gedehnt hat, wäre für einen Musiker unvorstellbar. Also brauchen wir auch in den Orchestern mehr Physiotherapie oder zumindest mehr physiotherapeutisches Wissen und Workshops?
Ich denke schon, dass es sehr sinnvoll wäre, dass dadurch wahrscheinlich viele Überlastungsproblematiken vermieden werden könnten, beziehungsweise schneller geholfen werden kann, dass eben diese Problematiken sich nicht chronifizieren und dass auch ein offenerer Umgang damit entsteht, dass es eben keine Schwäche ist, sondern dass man direkt weiß, okay, ich habe ein Problem, ich löse dieses Problem und dann geht es weiter. Ich mache leider immer wieder die Erfahrung, dass es genau im Profiorchestern schwierig ist, dann die MusikerInnen zu erreichen. Es gibt Einzelne, die immer sehr engagiert sind, die sich einsetzen. Und da hatte ich auch vor kurzem eine Anfrage, ob ich einen Workshop geben könnte. Und dann hat leider das Orchester dagegen gestimmt, was ich sehr schade gefunden habe, weil das eigentlich ja sehr hilfreich gewesen wäre, glaube ich, für viele im Orchester, da einfach nochmal Input zu bekommen. Und das heißt ja auch nicht, dass man in Frage stellt, dass das, was man tut, richtig oder falsch ist, sondern einfach nochmal ja neues Wissen auch vermittelt, weil sich einfach in den letzten Jahren unglaublich viel entwickelt hat. Und es gab oder es gibt ein paar Orchester, die haben schon eigene PhysiotherapeutInnen mit dabei, beziehungsweise auch Verträge oder Kooperationen. Und das, denke ich, ist auch sehr sinnvoll, dass man da einfach einen kurzen Weg hat, einen kurzen Draht hat, weil häufig ist es in der Physiotherapie, dass man dann, wenn man einen Termin braucht, erst 4, manchmal sogar 6 Wochen warten muss. Und das ist natürlich dann genau diese Phase, wo ein akutes Problem auch zum chronischen Problem werden kann, wenn es eben gerade frisch aufgetreten ist. Und da ist es natürlich umso besser, wenn sich schon das Management des Orchesters damit auseinandergesetzt hat, dass einfach ja Kooperationen sind, wo man weiß, da schickt man hin oder da wissen alle aus dem Orchester, da kann ich mich an jemanden wenden, wenn ich ein Problem habe.
Gibt es denn überhaupt genug Fachpersonal, um den Schulungs- und Coachingbedarf von Musikerinnen und Musikern in den Orchestern? Und wir haben ja auch schon über Musikschulen gesprochen. Wir haben 900, über 900 öffentliche Musikschulen. Gibt es da genug Fachpersonal, was auch diesen musikalischen Background hat? Ist das ein Riesenmarkt für dich und deine Kolleginnen?
Wenn jetzt wirklich jedes Orchester eine eigene Physiotherapeutin haben möchte, dann wird es, glaube ich, wirklich herausfordernd, diesen Markt auch abzudecken. Aber es ist ja auch nicht so, dass jedes Orchester oder dass alle im Orchester krank sind und Physiotherapie brauchen und dass vieles ja auch schon damit abgedeckt werden kann, wenn man eben regelmäßig Kurse macht mit Personen, die eben aus dem Bereich Körperarbeit kommen, die sensibilisiert sind für eben verschiedene Herausforderungen von Musikerinnen und Musikern. Und da denke ich, könnte man schon viel erreichen und viel abdecken. Und ich bekomme auch von vielen Physios aktuell immer wieder die Anfrage, ja, ich würde auch gerne in dem Bereich arbeiten. Wie mache ich das? Wie komme ich dahin? Also ich glaube schon, dass da einige sind, die noch helfen und unterstützen könnten und dass da viele Potenziale einfach momentan nicht ausgeschöpft werden.
Ich höre in den letzten Jahren vermehrt von Berufsmusikern, vor allen Dingen aus den Opernorchestern, die sich durch hohe Dienstballungen, Arbeitszeitverdichtung und Stress stärker belastet fühlen. Was empfiehlst du da als Physiotherapeutin? Also wie schafft man hier bei extrem hohen Dienstbelastungen, bei einer schwierigen Arbeitswoche mit 10 Diensten, mit großen Werken, wie schafft man da einen besten Ausgleich? Gibt es da so Tipps, die in solche Situationen passen oder die du auch Musikerinnen und Musikern mitgibst, die in solchen hohen Belastungen dann spielen?
Ja, also es ist immer noch mal auch sehr wichtig, das individuell zu betrachten. Was ist jetzt wirklich die Herausforderung? Ist es auf der körperlichen Ebene? Ist es eher auf der psychischen Ebene oder ist es einfach das Stressmanagement? Und allgemein kann ich aber empfehlen, dass es ganz wichtig ist, dass man parallel zu dem Stress, der da ist, und wenn ich weiß, es wird stressig die kommende Woche oder die kommenden Wochen, dass ich mir genauso Zeiten nehme für Ausgleich. Also, dass ich das genauso plane wie diesen Dienstplan und dass ich mir dann eben Zeit nehme, Ausdauersport zu machen, aber auch einen gewissen Kraftsport und eben Entspannungszeiten. Und wenn ich merke, ich habe zum Beispiel Schlafprobleme oder komme mit dem Stress nicht mehr zurecht, dann ist es wichtig, dass diese Person Entspannungsmethoden nutzt, zum Beispiel progressive Muskelrelaxation nach Jacobsen oder andere Entspannungsmethoden. Da gibt es sehr, sehr viel. Wichtig ist nur, dass ich diese Methoden schon anfange, bevor meine stressige Phase beginnt. Weil wenn ich in dem Moment anfange, dann überfordert es mich. Und wenn ich auch zum Beispiel mit Ausdauersport oder Kraftausdauersport oder auch Kraftsport beginne, sollte ich das in einer Phase machen, wo es jetzt nicht gerade sowieso schon sehr, sehr stressig ist. Und dass ich dann eben mich durch dieses Level an Grundfitness belastbarer mache, sowohl auf körperlicher Ebene. Aber man weiß ja auch, dass die Stresshormone abgebaut werden, wenn ich eben regelmäßig Sport mache, wenn ich mich regelmäßig belaste und auch in dem Ausdauerbereich wird es ja ganz gezielt abgebaut und der Körper gestärkt und es schüttet auch nochmal Glückshormone aus, sodass ich eben insgesamt fitter bin. Und das würde ich allen empfehlen, das eben frühzeitig zu beginnen und dann das als Ressource zu nutzen, wenn ich eben sehr, sehr viel Stress habe. Wenn ich dann den Sport mache, habe ich ja auch noch den positiven Effekt, dass ich damit ja einmal komplett rauskomme aus diesem Dienstalltag und dann eben auch abschalte. Und wir sprechen ja jetzt nicht von 3 Stunden Sport, sondern es reicht, mindestens 20 Minuten Sport zu machen. Ich würde empfehlen 30 bis 40 Minuten, dann hat man einfach noch einen größeren Effekt. Aber wenn ich merke, es ist alles so geballt und so eng, dann macht es durchaus Sinn, sich irgendwie diese 20 bis 30 Minuten freizuschaufeln, um da Zeit mit sich zu verbringen. Und dann, denke ich, ist auch die Belastbarkeit in solchen Phasen größer und dann kann ich mich damit eben wieder besser auf den Dienst auch vorbereiten, mich auch wieder auf die Herausforderungen freuen und habe mich aber zwischendurch einmal komplett zurück zu mir orientiert.
Auf deiner Webseite findet sich auch ein Angebot zum therapeutischen Klettern. Was muss man sich darunter vorstellen und wie setzt du das ein? Wo wirkt das?
Genau, also das therapeutische Klettern, es habe ich als Fortbildung gemacht und es ist auch, also Klettern allgemein ist mein Sport, wo ich genau das, was ich vielleicht auch gerade beschrieben habe, erlebe, wenn ich eben sehr stressige Phasen zum Beispiel habe. Und das therapeutische Klettern habe ich bis jetzt noch nicht geschafft, so richtig umzusetzen, einfach aus zeitlichen, organisatorischen Gründen. Aber ich arbeite mit sehr vielen Ideen daraus auch in der physiotherapeutischen Praxis. Also, dass ich zum Beispiel Ziele setze, dass wenn ich eine Sprossenwand habe und meine Armkoordination verbessern möchte, dann versuche ich einfach zu einer gewissen Farbe hinzuzielen oder einen gewissen Griff zu nehmen, um eben dann die Herausforderung vielleicht für den Arm, für die Hand nochmal gezielt anzugehen. Gleichzeitig kann ich das natürlich auch auf mentaler Ebene nutzen, um mich mit Ängsten beziehungsweise Hindernissen zu beschäftigen, dass ich mich ganz bewusst darauf fokussiere, konzentriere und eben auch dann Grenzen kontrolliert überqueren kann.
Sophie, du hast ja als Physiotherapeutin und Musikerin dann irgendwo auch Grenzen, wo dann Spezialisten aus der Musikmedizin, also HNO-Ärzte oder andere Berufe gefragt sind. Wo weißt du, dass deine Fähigkeiten und das, was du machen kannst, endet? Und wo sagst du, pass mal auf, du Patient, du musst jetzt wirklich zum HNO-Arzt oder du musst jetzt in eine echte medizinische, musikmedizinische Behandlung? Also wo sind da so die Grenzen, wo deine Möglichkeiten enden?
Wenn man es jetzt erstmal nur auf die Physiotherapie bezieht, dann ist es ja so, dass die Patientin oder der Patient von der Arztpraxis zu mir geschickt wird, also vom Spezialisten oder Spezialistin zur Physiotherapie gesendet wird. Und wenn ich jetzt zum Beispiel im Coaching bin und merke, diese Person hat Herausforderungen, die wir jetzt ohne Behandlung nicht erreichen oder verändern können, dann ist aktuell immer noch notwendig, erstmal einen Arzt oder eine Ärztin aufzusuchen und diese Problematik abzuklären. Das ist momentan noch der Weg in der Physiotherapie. Es gibt da verschiedene andere Möglichkeiten, womit ich mich auch demnächst wahrscheinlich auseinandersetze, damit überhaupt erstmal auch PatientInnen direkt zu mir kommen können. Und da muss man eben unterscheiden, ist es jetzt eher präventiv oder ist es eher kurativ? Also ist es eher das, was ich vorbeugend mache oder das, was jetzt behandelt werden muss? Gibt es bereits ein Problem, was eben ja Behandlungsbedarf auch mit Hands-on, also mit den Händen eben hat?
Wie immer in diesem Podcast eine Abschlussfrage. Sophie, was wünschst du dir in deinem Maschinenraum, in deinen beiden Berufsfeldern als freischaffende Oboistin und als Physiotherapeutin ganz konkret in der nahen Zukunft?
Ich wünsche mir für alle Musikerinnen und Musiker in der Zukunft, dass die Grundlagen oder ein Grundverständnis für den Körper entsteht und das unseren MusikerInnen-Alltag prägt und dass wir da einfach ja noch mehr Erleichterung finden und noch mehr Vertrauen finden, um dann wiederum zur Musik zurückkehren zu können, um dann frei zu musizieren, miteinander zu musizieren und mehr aufeinander eingehen zu können und nicht immer von Schmerzen geplagt sind und Ängsten geplagt sind, wie geht es weiter und macht mein Körper mit, unterstützt er mich oder steht er mir wieder im Wege? Und ich würde mir wünschen, dass alle ein Vertrauen haben in ihren Körper, dass der Körper sie unterstützt und ja, Musik machen zulässt.
Das war klangvoll, Gerald Mertens im Gespräch mit der Oboistin und Musikphysiologin Sophie Stahl.